der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Meine Damen und Herren, wir haben eine junge Frau. Sie hat einen Mann gesehen und ist jetzt total verliebt und sie singt dazu, sie spricht erst einmal: Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, sehe ich ihn allein. Und diese vier Zeilen stelle ich Ihnen mal vor, von zwei Komponisten auskomponiert.
Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, sehe ich ihn allein. Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, seh ich ihn allein.
Ja, das erste Mal war das der Komponist Karl Löwe. Das zweite Mal war das der Komponist Robert Schumann. Diese Zeilen, die ich Ihnen vorgelesen habe, stammen aus dem Gedichtzyklus Frauenliebe und Leben von Adalbert von Chamisso. Das ist ein romantischer Schriftsteller. Und wir beschäftigen uns heute mit diesem Zyklus, mit diesem Gedichtzyklus und von hier aus natürlich mit dem Liederzyklus. Ja, wir gucken uns jetzt noch einmal als erstes den Löwe an. Wie versteht Löwe dieses Mädchen?
Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, seh ich ihn allein.
Ja, das ist sehr melodisch, sehr aus der Melodie heraus. Die Stimme geht nach oben, sie darf glänzen, sie glänzt hier sehr schön. Das Mädchen singt exaltiert, singt sehr ausdrucksvoll. Es klingt sehr optimistisch, wenn Sie so wollen. Und im Hintergrund, in der Begleitung, haben Sie bum-pa-pa-pa-pa-pa, bum-pa-pa, bum-pa-pa-pa-pa-pa. Das ist ihr Herzklopfen. Sie ist sehr erregt. Das hört man hier. Bei Schumann klingt das anders.
Seit ich ihn gesehen,
achten Sie auf die Pausen.
Glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, seh ich ihn allein.
Ja, die Gesangsstimme ist von Pausen durchbrochen. Also ihr stockt die Stimme. Das ist keine große Melodie, die nach außen geht. Das ist: Seit ich ihn gesehen, kleine Tonschritte, sehr verschüchtert. Das ist also wirklich ein Mädchen oder eine junge Frau, die schüchtert, verängstigt ist, die diese Gefühle noch nicht in den Griff hat. Bei Löwe könnte das ein Mädchen sein, eines der jungen Mädchen, die sich ständig verlieben und die dieses Gefühl auch so genießen, dieses frische Verliebtheitsgefühl. Dieses Mädchen bei Schumann erlebt sowas wahrscheinlich das erste Mal und sie ist verängstigt, verschüchtert, sie weiß nicht, was mit ihr passiert. Ich werde jetzt mal den Schumann mir noch einmal angucken und da werde ich die Metrik zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 und 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sie haben gesehen, dass ich ständig die Rhythmen, die Takte verändert habe. Am Anfang habe ich bis 5 gezählt. Was haben wir hier, meine Damen und Herren? Schumann komponiert so, dass wir metrisch total rausfallen. Wir wissen nie, wo hier eine Eins ist, in welchem Rhythmus wir sind. Nur beim Hören, wenn Sie die Noten natürlich haben, sehen Sie, dass es ein Dreier-Takt ist. Wenn Sie das hören, haben Sie keine Ahnung, ob das ein Dreier, Vierer, ein Fünfer-Metrum ist. Und das ist das Tolle. Das ist die Unsicherheit des Mädchens. Die ist in ihrem gesamten Körper drin. Sie hören das wirklich dann auch in der Melodik und in der Metrik. Das ist bei Löwe ganz anders. Da ist es alles ganz eindeutig. Hier ist es nicht eindeutig. Und warum ist es nicht eindeutig? Ja, weil in der Text steht, seit ich ihn gesehen, glaube ich, blind zu sein. Und das ist das, was Schumann aufnimmt. Er versucht, die Blindheit auszukomponieren. Wenn jemand plötzlich blind geworden ist, von jetzt auf gleich, dann ist diese Person sehr unsicher und sehr tapsend in ihren Bewegungen. Sie werden merken, immer wenn das Mädchen Pausen macht, spielt das Klavier ihr den Ton vor, den sie als nächstes singen soll. Und dann übernimmt das Mädchen diesen Ton. Also das Klavier wird hier gewisserweise zu einem blinden Stock, der dem Mädchen sagt, wo in welche Richtung sich hingehen soll.
Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, seh ich ihn allein.
Diese metrische Unsicherheit, dass sie nicht wissen, ob sie einen Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Takt haben, das haben sie auch, weil das Ganze rezitativisch gedacht ist, aus dem Sprechgesang. Was ist nochmal ein Rezitativ? Wir haben in den vorherigen Folgen immer wieder Rezitative gehabt. Und da habe ich mir gedacht, heute spiele ich Ihnen mal ein echtes Rezitativ vor aus einer echten Oper. Ich habe da von Mozart Idomeneo ausgesucht. Da ist ein besonders schönes Rezitativ, so ein Sprechgesang. Das klingt dann so. Und auch hier diese Unsicherheit, auch sie singt aus der Unsicherheit heraus. Und sie wissen nicht, wo sie eine Eins haben, eine Zwei. Ja, und bei Schumann ist das metrisch verdichteter. Da haben sie schon eher ein Gefühl, das ist ein Lied als ein Rezitativ. Aber noch einmal, das ist für uns wichtig, es ist ein sehr rezitativisches Lied. Ich zeige Ihnen mal das nochmal im Vergleich. Als erstes Löwe. Das ist klar ein Lied. Das ist ein ganz klares Lied.
Das
ist eine klare Melodie. Bei Schumann ist es am Anfang ein Rezitativ, ein Zögern.
Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, seh ich ihn.
Und erst ab jetzt wird es liedhaft. Das ist jetzt ein Lied. Und hier spielt auch Klavier und Gesang zusammen. Ja, hier, das ist jetzt ein Lied. Aber der Anfang war ein bisschen rezitativisch. Achtung, Dissonanz, jetzt. Ja, sie hat Angst. Zweite Strophe. Das Klavier spielt's vor. Die Sängerin singt's nach. Achtung.
Nach der Schwester Stimme nicht vergeht.
Und jetzt wieder liedhaft. Das ist jetzt ein schönes Lied. Hier darf sich die Melodie entfalten. Große Tonschritte. gleich kommt wieder diese Dissonanz. Jetzt. Und das Klavier spielt ein Nachspiel. Das ist ein Lied. Das ist jetzt überhaupt nicht rezitativisch. Das ist eine schöne Melodie. Wir gucken uns jetzt diesen Anfang noch einmal an. Und ich möchte, dass Sie sich als erstes konzentrieren im Gesang auf diese kleinen Verzierungen. Dieses Ta-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ich kann das nicht besser singen. Die tolle Brigitte Fassbender, die das hier singt, es wird begleitet von Irwin Cage, die singt das natürlich fantastisch. Achtung jetzt, da war's. Nochmal gleich. Achtung jetzt. Ja, und das Interessante an diesen Verzierungen, meine Damen und Herren, ist, dass diese Verzierungen altmodisch sind. Solche Verzierungen kommen eigentlich ja aus viel älterer Musik, aus barocker Musik oder sowas. Und plötzlich findet man es hier bei Schumann wieder. Wenn Sie sich vielleicht mal ein romantisches Bild von Caspar David Friedrich vorstellen, zum Beispiel den Kreidefelsen, das ist ein besonders gutes Beispiel dafür. Da werden Sie so einen Wanderer haben, der steht da und er trägt eine altdeutsche Tracht. Das war damals modern. Wer modern sein wollte, musste sich so ein bisschen altmodisch kleiden. Und deswegen haben sie auch hier auch die Melodie. Die ist ein bisschen altmodisch mit ihren Verzierungen. Und die Melodik hat noch etwas. Das ist nämlich eine Fanfarenmelodie. Und sie singt natürlich über diesen Mann, den sie so anbetet. Und wenn sie natürlich in der Fanfarenmelodik singt, dann tut sie das, weil es für sie ein Prinz und ein Ritter ist. Und deswegen klingt das auch wie ein Ritter. Jetzt kommt eine Steigerung. Und jetzt eine Senkung. Da steigert sich die Musik nach oben und dann senkt sie sich. Sie macht ihn ganz groß. Sie sagt, du Mann, wandle deine Bahnen. Der Mann wird hier zum Stern erhoben. Er ist also ganz oben ein Stern. Sie guckt nach oben und dieser Stern wandelt seine Bahnen. Und ich bin ganz unten. Ich wandle hier in Demut. Hier ist noch ein kleines Mädchen, ein junges Mädchen. Aber sie wird zu einem anderen Ton noch fähig sein. Durchaus, sie wird ihm durchaus gleichberechtigt entgegentreten später. Das heißt, wir sind hier im Bereich des Erotischen und der Verinnerlichung. Und das ist nicht der Bereich der öffentlichen Rede. Und in dem Bereich der erotischen Rede und der verinnerlichten Rede, da gibt es das tausendmal, dass sie sagen, oh, ich will mich vor dir stürzen in den Staub und du bist der Allergrößte und ich bin ein Nichts vor dir und so weiter. Das muss man natürlich aus dem erotischen Kontext verstehen. Ja, wir hören einfach weiter. Ja, mich niedre Magd. Und du bist ein hoher Stern. Gleich Zugleich hat sie den höchsten Ton. Der höchste Ton. Und sie ist selig. Das ist so schön. Ein schönes Nachspiel. Ja, für die Klaviervorspiele und für die Klaviernachspiele in den Liedern von Schumann, dafür bräuchte es eigentlich eine Extrasendung. Das ist ein ganz spannendes Thema. Da scheint sozusagen ein unsichtbarer Betrachter zu sein, der sich die Szenerien anguckt und darüber sich seine Gedanken macht. Wir gehen zum nächsten Lied. Und hier ist das passiert, womit sie nie gerechnet hat. Er hat sie tatsächlich gefragt. Ich habe mich in dich verliebt, willst du meine Frau werden? Und das ist das Unglaublichste. Sie kann es nicht fassen und sie fällt in Minderwertigkeitskomplexe.
Ich kann's nicht fassen, ich glaube, es hat ein Traum mich berückt. Wie hätte doch Mutter mich arm erhöht und beglückt.
Achten Sie, wie das Tempo hier wechselt. Ganz langsam im Tempo. Jetzt wieder schneller. Wieder langsam. Ja, meine Damen und Herren, und Sie wissen, wenn die Musik ganz plötzlich schnell und langsam wird, dann sind wir wieder im rezitativischen Singen. Ne? In dem vorherigen Lied ist das Mädchen in den Weltraum auf der Melodie geflogen, hin zum höchsten Stern. Und jetzt ist sie wieder auf den Boden, auf den schwankenden Boden der Tatsachen gefallen.
Oh, lass im Traum mich sterben, gewiegt an seiner Brust. In seligem Tod mich schlürfen, in Tränen unendlich Lust. Ich kann's nicht fassen, ich glaube, es hat ein Traum mich berückt. Wie hätte noch Mutter
ist eine Art Klaviernachspiel. Unser unsichtbarer Beobachter macht sich seine eigenen Gedanken. Gleich kommt eine Dissonanz. Aber es endet in Dur. Doch, du darfst es glauben. Und das nächste Lied ist tatsächlich ein Lied wieder, eine Melodie. Diese Satztechnik, diese Art von Musik ist wieder sehr altmodisch. Diese Nebenstimme, diese Mittelstimme, das ist nämlich eine barocke Satztechnik und die war damals wirklich sehr populär. Und dass sie sehr populär war, dieses Altmodische, zeige ich Ihnen noch an einem Beispiel von Mendelssohn aus der 4. Sinfonie, da aus dem langsamen Satz, wo wir genauso eine Satztechnik haben. Sie hören eine Melodie, die so leicht choralartig ist. Und dazu in den Flöten diese vielen, ja, kleinen Läufe, diese schönen Mittelstimmen. quasi barocke Technik, altmodisch. Da beruhigt sie sich in ihrer Angst. Doch ich darf es glauben. Ich hatt ihn ausgeträumet, der Kindheit friedlich schönen Traum. Das ist ein sensationeller Text, deswegen werde ich ihn Ihnen jetzt nochmal vorlesen. Manchmal liest man so in Kommentaren, dass der Camiso-Text ja so schwülstig ist und so romantisch und man macht sich darüber lustig. Aber eigentlich ist der Text ganz großartig, wenn man ihn ernst nimmt. Und das tun wir. Ich lese Ihnen mal diese Strophe vor. Das ist vielleicht sogar die zentrale Strophe, um die Romantik zu verstehen. Ich hatt ihn ausgeträumet, der Kindheit friedlich schönen Traum. Ich fand allein mich verloren im öden, unendlichen Raum. Das ist zentral. Wie ist die Welt? Was sagt das hier über die Welt? Also, als erstes, hier wird die Kindheit idealisiert. Das macht die Romantik. Die Kindheit ist etwas Wunderschönes. Wir schlafen quasi und träumen in einem schönen Traum. Und dann wachen wir aber auf. Wir sind verstoßen und alleine in diese Welt. Das ist die pessimistischste und schwärzeste Vorstellung von der Wirklichkeit, wie man sie sich überhaupt vorstellen kann. Und jetzt müssen Sie wissen, das ist auch der Gegenentwurf zu der Aufklärung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Aufklärung war der Meinung, wenn wir uns sozusagen aus unserem Aberglauben befreien und erwachsen werden, dann kommen wir zum Licht. Dann befinden wir uns im Glück der diesseitigen Welt wieder. Und die Romantik sieht das ganz umgekehrt. Die sagt, wenn wir aus unseren Träumen erwachen, dann stehen wir vor Abgründen, dann stehen wir vor der ganzen Schwärze. Naja, und deswegen, was man dann machen muss, man flieht in weitere Träume. Der Mann hat sie wieder angeschaut, hat ihr gesagt, du bist in dem neuen Traum der Liebe durchaus willkommen. Und als Beweis hat sie diesen Ring. Jetzt kommt der Text, der immer so negativ gesehen wird. Ich will ihm dienen, ihm leben, ihm angehören ganz. Hin selber mich geben und finden, verklärt mich in seinem Glanz. Ja, so denken das Menschen, die sich verlieben. Ja, ihr Herz klopft. Und jetzt der Abstieg. Ja, die Spannung steigt jetzt wieder ab. Aufstieg, Abstieg. Wieder ein wunderschöner Nachspiel. Ja, und bald gibt es Hochzeit. Zuvor verabschiedet sie sich von ihren Freundinnen. Wieder ein Lied, kein Rezitativ. Sie fliegt wieder auf der Melodie hin in den Himmel, wenn sie so wollen. Sie wird geschmückt, als Braut geschmückt von ihren Freundinnen. Gleich haben wir einen Hochzeitsmarsch im Klavier. Jetzt Hochzeitsmarsch im Klavier. Sie hat jetzt geheiratet. Und das nächste Lied klingt ganz anders. Es ist wieder rezitativisch. Und da singt sie schon in einem ganz anderen Ton. Das ist auch das erste Mal, dass sie ihn anspricht, nämlich in ihrem Ehebett. Und ja, die Brigitte Fassbender singt hier auch in einem ganz anderen Ton. Einen viel erwachsenen, erotischen Ton. Wieder rezitativisch. Freier Rezitativ. Jetzt fühlt sie sich aber überhaupt nicht unsicher, sondern sie redet ganz frei, ganz offen, ganz ruhig ihn an. Süßer Freund, du schaust mich verwundert an, weil ich weine. Ja, ich weine, aber aus freien Stücken und ich weiß genau, warum ich weine. Und meine Tränen sind wie meine Perlen, das ist einfach so. Dann nimmt sie seinen Kopf und sagt, tu deinen Kopf auf meine Brust. Und ja, sie nimmt nicht ihren Kopf auf seine Brust, sondern sie zieht seinen Kopf auf ihre Brust. Sie ist hier nicht mehr das kleine Mädchen. Und das Ganze wird auch fantastisch auskomponiert. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Sie müssen wissen, sämtliche Lieder zuvor sind in B-Tonarten geschrieben, wo sie immer 2 oder 3 B-Vorzeichen sehen. Und jetzt, ab diesem Augenblick, wo sie ihre Hochzeitsnacht hinter sich hat, denn darum geht es, sie ist entjungfert worden, sie ist jetzt kein Mädchen mehr, sie ist Frau. Und jetzt singt sie in Kreuztonarten, in G-Dur. So, jetzt ist sie in einem ganz anderen Ton. Und jetzt ist sie eben durchaus, und zwar in der Landschaft des Bettes und in der Landschaft des Heims ebenbürtig. Das sind Wagner-Harmonien. süßer Freund. Sie müssen wissen, in dem vorherigen Lied klang die Musik so. Die B, da sind sie im B-Dur. Und jetzt im nächsten Lied macht sie da, da, da und moduliert in G-Dur, in eine ganz andere Tonalität, in eine Kreuztonalität. Ja, das war D, A, I, S, H. Oder wenn Sie wollen, D, B und H. Jetzt. Jetzt sagt sie, ich will dir flüstern meine Lust. Und bei Chamisso ist an dieser Stelle sind drei Pünktchen. Punkt, Punkt, Punkt. Was sie ihm flüstert, wenn sie ihm ihre Lust flüstert, das geht uns nichts an. Und dieses Flüstern wird aber hier bei Schumann vom Klavier aus komponiert. Jetzt flüstert sie ihm. Sie flüstert. Die Klaviermelodie, die wir hier hören, ist ein Zitat. Und zwar ein Zitat, das Clara sofort erkannte. Es war nämlich ihr Lieblingslied aus der Sammlung An die ferne Geliebte von Beethoven. Nimm sich hin, denn diese Lieder. Und dieses Zitat kommt bei Schumann immer wieder vor, versteckt. So versteckt, dass es natürlich immer Clara erkennt. Ich spiele Ihnen erstmal diese Beethoven-Stelle vor, also aus diesem Beethoven-Zyklus. Jetzt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie so etwas zum Beispiel versteckt sein kann in der zweiten Sinfonie von Schumann. Ja, und in Frauenliebe und Leben haben sie diese Melodie auch. Die ist ein bisschen verändert, aber man erkennt sie immer noch, und zwar hier. Jetzt. Jetzt. Steigung. Und wieder unser Rezitativ. Ja, hier an meinem Bette hat die Wiege Raum. Die Erotik ist nicht nur für sich eine Erotik, sondern sie hat natürlich im bürgerlichen Erleben einen Platz, einen fest definierten Platz. Die Frau wird nämlich bald schwanger werden und sie singt, ich werde hier in der Wiege bald jemanden ansehen, der dein Antlitz trägt, das wird dein Kind sein. Hier an meinem Bette hat die Wiege Raum, wo sie still verberget meinen holden Traum. Schon wieder Traum, die träumen die ganze Zeit. Es endet mit dein Bildnis.
Dein Bildnis.
Dieses dein Bildnis bildet hier übrigens die Umkehrung des Hauptmotivs. Süßer Freund. Dein Bildnis, ta-da-da, ta-da-da. Ja, das Kind ist die logische Konsequenz einer Liebesnacht, meine Damen und Herren. In dem nächsten Lied ist sie Mutter geworden.
An meinem Herzen, an meiner Brust.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Haben Sie wieder dieses ta-da-da. Dieses Motiv, das wir in diesem vorherigen Lied ständig gehört haben, das kehrt hier wieder. Nur eine Mutter weiß allein, was Lieben heißt und glücklich sein. Ja, auch das ist typisch, ne? Sozusagen, sie ist in ihrem Bereich des Häuslichen, ist sie die Königin. Sie hält den Mann draußen. Du bist nur der Vater. Und nur eine Mutter, die wirklich ihrem Kind so nahe kommt, weiß, was echter Glück ist. Und du bist aber aus diesem Glück ausgeschlossen. Wieder ein Nachspiel. So, und jetzt hören wir von dem nächsten Lied nur den Beginn an. Hast du mir den ersten Schmerz getan, der aber traf? Das ist interessant. Dieser Liederzyklus heißt ja Frauen, Liebe und Leben. Und ja, jetzt kommt das Leben. Sie haben ihre erste große Krise. ja, du schläfst, du harter, unbarmherziger Mann. Also plötzlich wird er ganz anders beschrieben als ein harter Mann, als ein unbarmherziger Mann. Und was schläft er? Ja, er schläft den Todesschlaf. Kaum ist die Frau Mutter geworden, ist ihr Mann schon gestorben. Ja, der Mann ist tot. Und das ist ihr erster großer Schmerz, den er getan hat. Also er war bis dahin immer der Prinz, der tolle Mann. Und der erste Schmerz, den er getan hat, war, dass er überhaupt sich wagte zu sterben. Der Titel Frauenliebe und Leben ist eine Lüge. Hier wird von einem echten Frauenleben erst einmal nichts erzählt. Denn zu einem Leben gehört der Alltag. Es gehört sich das Miteinander langweilen. Es gehören ja nicht nur die großen Minderwertigkeitskomplexe oder auch die großen Hurra, 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 ich bin so glücklich, sondern eigentlich der frustrierende Alltag. So. Und das ist das Leben. Und das wird hier ausgespart. Darüber darf die Frau nicht erzählen. Das gilt als nicht erzählenswert, vor allem auch nicht erzählenswert aus der Sicht einer Frau. Und wissen Sie was? Schon das, was sich hier erzählt, was Camisso ihr in den Mund hier legt, das war damals ein großer Skandal. Als Clara Schumann und Amelie Joachim, das war ihre Freundin, also eine gute Freundin, und die Amelie Joachim war eine Sängerin. Und als die beiden diese Frauenliebe und Leben-Lieder öffentlich vor einem Publikum aufgeführt haben, haben sie nicht alle Lieder aufgeführt, nur einige. Und zwar haben sie die ersten Lieder aufgeführt, also 1 bis 4 bis zu der Hochzeit. Im Rahmen eines Liederabends war es für eine Frau nicht schicklich, von Mutterschaft und vom Tod zu reden. Darüber sprach man nicht öffentlich. Das heißt, also diese Lieder wurden nur teilweise aufgeführt. Die Amelie Joachim, die war ja mal mit dem Josef Joachim verheiratet. Das war ein berühmter Geiger, Freund von Robert Schumann und von Johannes Brahms. Und die hatten dann tatsächlich eine Krise in ihrer Ehe. Und Josef Joachim und Amelie Joachim haben etwas gemacht, was ein großer Skandal im 19. Jahrhundert war. Sie haben sich scheiden lassen. Ja, und nach ihrer Scheidung hat Amelie Joachim, als sie diese Lieder gesungen hat, öffentlich, übrigens diesmal nicht begleitet von Clara, Clara waren diese Schicklichkeitsfragen sehr wichtig, und als sie mit anderen Pianisten aufgetreten war, ist Amelie Joachim wichtig gewesen, das ganze Zyklus zu singen, also auch mit dem letzten Text, wo es heißt, jetzt schläfst du den Todesschlaf. So, meine Damen und Herren, denn wie hat Amelie Joachim diesen Text verstanden? Sie hat es nicht verstanden, du bist jetzt gestorben, sondern hey, du Mann, du bist jetzt für mich gestorben. Ob er weiterlebt, ob er nicht lebt, ist ihr jetzt wirklich egal, aber für mich bist du gestorben. Hier hat sie eine Sprache, um über dieses Negative zu reden, zu erzählen, worüber Frauen damals nicht erzählen durften. Und das natürlich aber nur im Kontext des Todes. Aber wie wird der Tod hier beschrieben? Er wird als Todesschlaf beschrieben. Also, wir hatten bis jetzt immer vom Traum geredet. Traum der Kindheit, Albtraum der Jugend sozusagen, da wacht man kurz auf, dann aber Traum der Hochzeit, Traum der Mutterschaft. Also wir sind die ganze Zeit schon in diesem Schlafbegriff. Ja, und jetzt schläft der Mann den Todesschlaf. Sie ist aber aufgewacht und sie ist genau in diese bösen, schwarzen Welt aufgewacht, die die Wirklichkeit ist. Sie müssen die Träume hinter sich lassen und hier wird ein Traum hinter sich gelassen. Und ganz am Schluss nach diesem Lied zitiert Schumann das allererste Lied.
Seit ich
jetzt muss ich doch noch einmal Ihnen etwas erzählen. Du schläfst, du harter, unbarmherziger Mann. Jetzt gucken wir uns das Wort hart an. Sie hat den Mann vorhin im zweiten Lied als ihren Ritter beschrieben, mit schöner Fanfarenmelodik. Das war ihr Ritter und ein Ritter hat eine Ritterrüstung. Und die Ritterrüstung ist auch hart. Da wird es aber positiv, hart und glänzend gesehen. Aber irgendwann merkt sie, ja, wenn sie ihm näher kommt, muss er sich auch mal weich machen. Und dann kommt sie manchmal aber auch nicht gegen diese Ritterrüstung an. Also dieses Bild mit der Rüstung ist interessant. In Wagners Opern dauern die Liebesduette manchmal so unglaublich lang. Eine halbe Stunde, 40 Minuten singen sie ihr Liebesduett. Wissen Sie warum? Weil das alles Helden sind, Helden und Heldinnen. Und die haben alle ihre Ritterrüstungen an. Und wenn sie sich ineinander verlieben, müssen sie ihre Ritterrüstung abnehmen. Sie müssen sich schwach zeigen. Und sie singen dann innerhalb ihrer Liebesduette, was für eine Angst sie haben, sich jetzt schwach zu zeigen, jetzt in den Staub zu kriechen. Sie müssen sich in der Liebe auch schwach zeigen dürfen. Und bei Wagner wird das eine halbe Stunde gesungen, was für eine Angst sie haben, diese Ritterrüstung, die ihnen im Leben hilft, hier in der Liebe mal abzugeben und schwach sein zu dürfen. Ja, und der harte, unbarmherzige Mann, der hier seinen Todesschlaf schläft, das kann durchaus im wahren Leben ein lebendiger Mann sein, an den die Frau nicht rankommt. Die Romantik hat dafür auch einen Begriff, den unzuverlässigen Erzähler. Und das bedeutet, glauben Sie nie die Hauptbedeutungsebene. Das ist die, in der gelogen wird. Man muss andere Bedeutungsebenen suchen. Jetzt aber noch einmal das Lied. Wir sind natürlich in einem dramatischen Rezitativ. Ist leer. Sie singt auch, ich bin nicht lebend mehr. Das heißt, ich lebe nicht mehr. Und hier ist es klar, dass Sie das Ganze als Metapher begreifen. Und deswegen dürfen Sie auch den Todesschlaf des Mannes durchaus auch nur als eine Metapher begreifen. Der Mann ist für Sie gestorben. Aber ob er wirklich gestorben ist, wissen wir nicht, geht uns auch nichts an. Es ist nur ein Sprachkunstwerk. Der Schleier fällt. Ja, das ist der Schleier des Traums. Er fällt jetzt. Jetzt sieht sie die Wirklichkeit. Jetzt das Nachspiel, die Klavierbegleitung des ersten Liedes. Seit ich ihn gesehen, glaubt ich blind zu sein. Ja, meine Damen und Herren, der Schleier der Träume ist gefallen. Wir sind jetzt alle blind. Das bedeutet, wir sind in die ewige Dunkelheit dieses Lebens, das wir alle noch nicht beherrschen, hineingetreten. Und jetzt dürfen wir laufen lernen, wir dürfen leben lernen. Das ist durchaus auf eine bestimmte Art und Weise auch ein schöner Schluss, weil es nämlich gleichzeitig ein Beginn eines erwachsenen Lebens darstellt, das nicht mehr erklärt, erzählt wird, sondern das gelebt werden will. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Dariusz Szymański.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymański. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.